ARD. Wir sind in Berlin-Neukölln. Es ist ein warmer Sommertag, die Cafés und Bars um uns herum sind gut besucht. Wir aber haben ein anderes Ziel. Ein rotes Backsteingebäude in der Weberstraße. Die Rütli-Schule. Vor dem Eingang spielt eine Mädchengruppe Fang. Sie schauen uns ein bisschen verwundert an, als wir auf sie zukommen, halten uns dann aber die Tür auf und lassen uns durch.
Danke.
Wir sind mit Sascha Wenzel verabredet. Er ist der Direktor der Grundstufe der Rütli. Während wir vor dem Lehrerzimmer auf ihn warten, ziehen wir schon die Aufmerksamkeit einiger Beobachter auf uns.
Ja. Zu Herrn Wenzel. Mit dem wollen wir so ein bisschen über die Schule hier sprechen. Weil es eine coole Schule ist.
Über die Aussage, die Rütli-Schule sei eine richtig coole Schule, hätte man sich vor 20 Jahren noch ziemlich gewundert.
Die Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln. Unterrichtsboykott, Gewalt und Bedrohung der Lehrer.
Das gesamte Lehrerkollegium hat angekündigt, so machen wir nicht weiter. Gegenstände fliegen zielgerichtet gegen Lehrkräfte durch die Klassen. Anweisungen werden ignoriert.
Die Schüler haben damit nicht nur ihre Schule in Verruf gebracht.
2006 wird die Rütli-Schule zum Symbol. Für das Versagen der Hauptschulen und ihrer Schüler.
Sie machen gar nichts im Unterricht. Sie spielen mit den Handys, die Lehrer sagen nichts. Und wir kommen mit der Schule, machen alles scheiße und dann gehen sie wieder.
Eigentlich machen sie keinen Unterricht, sie können eigentlich zu Hause bleiben.
Wochenlang belagern die Medien das Schulgelände. Fotos gehen durch die Presse von Jugendlichen in Gangsterposen. Es wird berichtet von Steinen, die über Zäune fliegen. Und später auch von Reportern, die Schüler angeblich extra dafür bezahlt haben sollen, sich möglichst krawallig zu verhalten.
Für einige Schüler sind die zahlreichen Reporter, Fotografen und Kamerateams aber einfach zu viel.
Die Jungs wollen das nicht.
Hey.
Der Auslöser für den Medienrummel ist ein Brandbrief der damaligen kommissarischen Schulleiterin Petra Eggebrecht. Sie leitet zu dem Zeitpunkt die Schule seit mehreren Jahren. Allerdings eher unfreiwillig. Denn die Schulaufsicht hat Probleme, eine Schulleitung zu finden, die überhaupt an diese Schule will. In dem Brandbrief heißt es:
Wir müssen feststellen, dass die Stimmung in einigen Klassen zurzeit geprägt ist von Aggressivität, Respektlosigkeit und Ignoranz.
Lehrkräfte hätten mittlerweile Angst, in den Unterricht zu gehen. Und Sprachprobleme machten die Arbeit mit den Jugendlichen teils unmöglich. Vor der Presse sucht die damalige Schulleiterin nach einer Erklärung.
Die Integrationspolitik, die gescheiterte, führt zur Ghettoisierung in unseren Schulen. Die Schüler haben keine Perspektive mehr. Diese ganzen Problemfelder prallen in einer Schulart zusammen. Und wir Lehrer sollen das lösen. Es ist nicht zu lösen.
Die Lage scheint 2006 aussichtslos. Aber die Geschichte der Rütli-Schule ist keine Geschichte des Scheiterns. Denn dass die Schule in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, das tritt damals etwas los. Einen Veränderungsprozess, der aus der berühmtesten Problemschule Deutschlands eine Vorzeigeschule werden lässt. Heute ist die Rütli vor allem bekannt dafür, dass sie Kindern mit unterschiedlichsten Backgrounds gerecht wird. Wie hat die Schule das geschafft? Liegen hier Lösungen versteckt, die auch anderswo funktionieren könnten? Ich bin Lisa Graf und das ist Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Ein Podcast des SWR. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Folge 4. Veni, Vidi, Rütli.
Die Schule ist alt und wir sollten schon seit 7 oder 8 Jahren hier ausgezogen sein.
Oh, krass. Okay.
Als Sascha Wenzel uns vor dem Sekretariat abholt, führt er uns erstmal in ein Klassenzimmer, wo wir die Interviews führen können. Dabei müssen wir mehrmals die Treppen hoch und runter und durch unterschiedliche Gänge hindurch.
Also wir versuchen irgendwie mit dem Provisorium zurechtzukommen. Das Gebäude ist viel zu eng, aber vor die Alternative gestellt, sich darüber zu beschweren oder es anzufassen, fassen wir es lieber an.
Die Dinge lieber anpacken. Das beschreibt die Mentalität von Sascha Wenzel ziemlich gut. Seit 2020 leitet Wenzel die Grundstufe. Ursprünglich kam er direkt nach den Schlagzeilen 2006 als Schulberater an die Rütli. Denn damals war klar, wenn die Schule weiter bestehen soll, muss sich grundlegend etwas ändern. Dafür war ein Gedanke zentral.
Also der Satz, die Kinder, die hier sind, sind die richtigen, war ein Satz, der 2006, 7, 8, 9 oder so ähnlich gefallen ist. Und zu dem Satz kann man allen nur raten. Also nehmt die Kinder an, die ihr habt.
Diese Perspektive auf die Rütli-Schüler war damals nicht selbstverständlich. Denn der Brandbrief hatte ihre Sozialisierung und Herkunft als Problem in den Mittelpunkt gestellt. Die Medien taten ihr Übriges, dass ganz Deutschland mit Verachtung auf die Jugendlichen von Neukölln schaute. Wenzel sah das schon damals anders.
Also die Kinder sind nicht daran schuld, wenn wir als Schule nicht gut funktionieren. Das war nicht die Ursache dafür, dass es der Schule nicht gut ging.
Statt den Kindern die Schuld zu geben, machte man sich also auf die Suche nach dem Ursprung der Probleme an der Schule. Einen Hauptgrund erkannte man schnell in der Schulform. Die Hauptschule galt 2006 als der Inbegriff von Perspektivlosigkeit. Die Vorfälle an der Rütli fachten deutschlandweit die Diskussion über die Schulform an. Tatsächlich schaffte Berlin die Hauptschule 2010 ab. In Neukölln einigte man sich damals darauf, die Rütli-Hauptschule mit anderen Schulen im Bezirk zusammenzulegen. Es entstand der Campus Rütli. Grund-, Haupt- und Realschule wurden 2009 zu einer Gemeinschaftsschule. So sollten die Schüler durchgehend von Klasse 1 bis 10 an einer Schule lernen können. Der Campus Rütli wurde außerdem um eine gymnasiale Oberstufe erweitert. Das neue Konzept ging auf. Die Zahl der Schüler, die die Rütli ohne Abschluss verließen, lag laut der damaligen Schulleiterin nach nur 4 Jahren unter dem bundesweiten Durchschnitt. 2014 machten außerdem die ersten Rütli-Schüler ihr Abi. Ein Großteil von ihnen hatte Migrationsgeschichte. Das Campus-Konzept trug zu diesem Erfolg bei, weil es weit mehr ist als nur ein Zusammenschluss verschiedener Schulformen.
Campus bedeutet ja, dass die Kindertagesstätten verbunden sind mit der Schule, dass Jugendeinrichtungen verbunden sind mit der schulischen Entwicklung.
Auf dem Campus gibt es heute unter anderem ein Elternzentrum, eine Berufswerkstatt, ein Jugendamt, eine Kreativwerkstatt, eine Sporthalle und sogar einen zahnärztlichen Dienst.
Also das ist ein Ort für die Nachbarschaft mit einer Schule.
Die Schule wurde so zum Mittelpunkt des Familienlebens. Und genau darin sieht Wenzel den Schlüssel für einen guten Bildungsweg.
Wir müssen gucken, dass wir eine durchgängige Bildungsbiografie ermöglichen, von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule, weil Kinder brauchen Bindung, Jugendliche brauchen Bindung. Jugendliche, besonders in diesem Stadtteil, brauchen Vertrauenspersonen, Vorbilder, Entwicklungswege und so weiter.
Könnte so ein Konzept auch in Ludwigshafen-Hemshof funktionieren? Denn der Hemshof heute und der Reuterkiez von damals, also der Teil von Berlin-Neukölln, in dem der Campus Rütli liegt, sind sich gar nicht so unähnlich. Im Reuterkiez hatte 2004 noch ungefähr 1/3 der Bewohner Migrationsgeschichte. Im Hemshof ist es etwa die Hälfte. An der Rütli-Hauptschule selbst lag der Migra-Anteil damals bei rund 80%. An der Gräfenau-Grundschule sind es heute 98%. Auch die damaligen Herausforderungen in Neukölln erinnern an den Hemshof. Viele Familien sprechen kein Deutsch, viele sind armutsgefährdet. Auch in Ludwigshafen ist Herbst 2024 ein Projekt im Aufbau, das Angebote für Eltern und Kinder im Viertel bündelt. Es geht in eine ähnliche Richtung wie der Campusgedanke damals in Neukölln. Allerdings betrifft es nur Grundschulen. Es entstehen mehrere sogenannte Familiengrundschulzentren. Auch an der Gräfenau-Schule soll es eins geben. Dort soll zum Beispiel Hausaufgabenhilfe angeboten werden, aber auch Sprachkurse für Eltern oder Koch- und Nähkurse. Eine durchgehende Bildungsbiografie wie am Campus Rütli können die Zentren aber nicht leisten. Sascha Wenzel betont aber auch, was an der Rütli-Schule gut funktioniert hat, muss nicht automatisch auch an anderen Schulen funktionieren.
Alle Schulen ringen mit den eigenen Bedingungen und versuchen damit zurechtzukommen. Wie soll jemand vorwegnehmen, was eine einzelne Schule in besonderer Weise braucht?
Es gibt also keine Schablonenlösungen. Das bestätigt auch der Bildungsrechtler Michael Frase vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.
Was wir so aus der Forschung gerade für Schulen in schwieriger Lage wissen, ist, da ist jede Schule unterschiedlich und es gibt nicht sozusagen die eine Struktur, wie man da gute Schule macht.
Genau da kommt aber ein zentrales Merkmal des Bildungssystems dazwischen. Behörden geben nämlich genau eine Struktur vor.
Letztlich ist die Steuerungsstruktur in Deutschland ja so, dass wir die Schulaufsicht als übergeordnete Behörde haben. Ganz an der Spitze steht das Ministerium und ganz am Ende sind die Schulen.
Kurz zur Erklärung. Die Schulaufsichtsbehörde ist für alle inneren Angelegenheiten einer Schule zuständig. Also alles rund um den Unterricht, die Lehrkräfte und die Schüler. Auf jeden Fall entscheidet diese Behörde,
wie die Schulorganisation aussehen muss, wie der Unterricht aussehen muss, was wann durchgenommen und in welcher Art.
Diese Vorgaben sind in Deutschland relativ starr, sagt Frase. Damit Schulen sich entwickeln können, braucht es aber genau das Gegenteil.
Eine der wesentlichen Kriterien oder Faktoren, die dazu beitragen, ist eine höhere Schulautonomie. Ja, einfach mehr Flexibilität zu haben, sich an die Herausforderungen, die die jeweilige Schule hat, halt anzupassen.
Aber wie kann es eine Schule dann trotz dieses starren Korsetts schaffen, es anders zu machen?
Also letztlich hängt es auch davon ab, wie kreativ die Schule mit diesen Vorgaben umgeht, weil wir sehen einfach, die Schulen, die machen das und die machen das ja auch erfolgreich.
Die Rütli ist eine dieser Schulen. Auch für Grundstufenleiter Sascha Wenzel lautet das Zauberwort für die gute Entwicklung
die Autonomie der Schule.
Die Rütli ist aber natürlich eine staatliche Schule. Auch Wenzel weiß,
die Autonomie ist natürlich eine begrenzte Autonomie.
Genauso wie alle staatlichen Schulen muss sich auch der Campus Rütli an die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde halten.
Auf der einen Seite beklagen sich viele Schulen nicht zu Unrecht über die bürokratischen Aufwände, die Verwaltungsprozesse, mit denen wir konfrontiert sind. Und die sind auch manchmal übertrieben aufwendig. Aber die andere Seite ist, sie erlauben es mir, wenn ich halbwegs damit umgehen kann, die Schule wirklich autonom zu gestalten.
Es ist nämlich so, die strukturellen Vorgaben der Schulaufsicht lassen sich bis zu einem gewissen Grad ausreizen. Man muss nur wissen, wie. Und ein bisschen Mut gehört vielleicht auch dazu, sagt Bildungsrechtler Michael Frase.
Andere Schulen fühlen sich halt sehr eingeengt und sind vielleicht auch ängstlich, wissen nicht so richtig und sagen dann, naja, nee, das können wir jetzt nicht machen, weil das ist ja eigentlich im Schulgesetz so und so vorgesehen oder die Senatsverwaltung hat es ja entsprechend hier in dem Rundschreiben so und so gesagt, dann können wir jetzt nicht einfach das anders machen. Dann braucht man natürlich auch Kenntnisse darüber, was man wie machen kann, ja, und ein gewisses Selbstbewusstsein eben auch zu sagen, naja, wenn das jetzt erstmal so von Seiten der Schulaufsicht nicht geht, dann finden wir halt einen anderen Weg.
Diesen Weg hat der Campus Rütli für sich gefunden. Wie der in der Praxis aussieht, das wollen wir von einem Lehrer wissen, der den Wandel der Schule von Anfang an miterlebt hat.
Oh. Brauchen Sie kurz?
Ja, vielleicht noch ein paar Sekunden. Oh, es ist viel gewesen heute. Ja.
Das ist Muhsin Kasar. An die Rütli kam er, kurz nachdem die Schule deutschlandweit in den Schlagzeilen bekannt wurde.
Das hat mich gereizt. Also ich habe irgendwie gedacht, das ist eine Schule, in der wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Bewegung drin ist. Und da würde ich gern mitmachen.
Da mitmachen, das heißt auch, sich auf ungewöhnliche Lernkonzepte einlassen. An der Rütli werden die Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6 klassenübergreifend unterrichtet. In Berlin geht die Grundschule übrigens nicht nur bis zur 4., sondern bis zur 6. Klasse. Kasar sieht in den jahrgangsübergreifenden Klassen einen großen Vorteil.
Wir haben die Möglichkeit, zumindest an der Grundstufe im jahrgangsübergreifenden Lernen einfach so ein breiteres Spektrum anzubieten für die Kinder.
Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist ein alternatives Lernkonzept. Das gibt es schon länger, auch in anderen Ländern. Man geht dabei davon aus, dass Wissen und Können von Kindern unabhängig von deren Alter sind.
Manche Kinder brauchen eher lebenspraktische Anleitungen. Die müssen wissen, wie man einkauft. Ja? Und dann sind die Aufgaben auch so gestaltet, dass sie einen Einkaufszettel machen müssen. Andere Kinder können aber auch schon komplizierte Rechnungen machen. Und die bekommen dann zu demselben Thema Aufgaben, in denen sie dann auch wirklich genau rechnen müssen und auch begründen müssen. Manche sind verbal sehr versiert und können dann auch was dazu schreiben.
Jedes Kind bearbeitet also die Aufgaben, die seinem Können entsprechen. Befürworter sehen darin einen großen Vorteil des jahrgangsübergreifenden Lernens. Es ist leichter möglich, auf die individuellen Fähigkeiten von Kindern einzugehen und sie zu fördern. Kasar geht im Unterricht darauf ein,
dass es da Kinder gibt, die einfach in verschiedenen Dimensionen Stärken haben. Also ich suche manchmal fast schon fieberhaft nach Stärken. Und ich freue mich auch immer wieder darüber, wenn irgendein Kind Dinge einbringt, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Durch das jahrgangsübergreifende Konzept lernen Kinder außerdem mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit und trainieren ihre sozialen Kompetenzen, weil sie sich mehr untereinander helfen. Auch hier sagen Experten aber, nicht an jeder Schule geht das Konzept auf. Räumlichkeiten, Klassengrößen und Personalbestand spielen dabei eine Rolle. Aber auch die Bereitschaft der Lehrkräfte, so ein Konzept mitzutragen. An der Rütli konnte sich das Kollegium darauf einigen und das Konzept für sich umsetzen, auch wenn es nicht im engen Sinne den Vorgaben der Schulaufsicht entspricht. Dazu sagt Bildungsrechtler Vrase:
Unter eben diesen Voraussetzungen muss man dann gucken, wie man das eigene pädagogische Konzept, das über das Normale hinausgeht, was an den Schulen der Regelfall ist, trotzdem verwirklicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von Klassenstrukturen Abstand nehmen möchte, dann bewege ich mich ja trotzdem in diesen Verwaltungsvorgaben.
Und offensichtlich hat die Schule damit Erfolg. Die Lehrer an der Rütli berichten uns, dass ein großer Teil der Kinder, die die Grundstufe besucht haben, später Abitur machen. Den Schlüssel zu diesem Erfolg sieht Kazar auch im Grundsatz der Schule. Kein Kind, kein Jugendlicher geht verloren.
Das heißt, dass wir ausreizen, was möglich ist, um ein Kind bei uns in der Schule zu fördern. Was können wir alles tun, wenn es Probleme gibt? Wir schauen, wie wir mit den Eltern besser zusammenarbeiten können.
Denn auch an der Rütli hören wir immer wieder, ohne Eltern geht es nicht.
Wir versuchen, die relativ oft mit ins Boot zu holen.
Und zwar nicht erst, wenn es in der Schule Probleme gibt.
Natürlich versuchen wir da auch im direkten Kontakt entgegenzuwirken, indem wir Eltern eben nicht nur anrufen, um denen zu sagen, was schlimm gelaufen ist.
Deswegen gibt es zweimal im Schuljahr sogenannte Lernentwicklungsgespräche. Und zwar zwischen Lehrer, Eltern und Kind.
Das Lernentwicklungsgespräch ist so gestaltet, dass es eben nicht nur um Leistungen geht, sondern auch um Kontakte mit anderen Kindern, Freizeitgestaltung, Zielvereinbarung schon auch. Ja, was willst du erreichen in den nächsten Monaten? Unterstützung von den Eltern, ja, was brauchst du da? Ja, was brauchen sie von uns? Was brauchst du von uns? Das ist eine Atmosphäre, aus der, behaupte ich jetzt einfach mal, viele Eltern sehr gelöst rauskommen.
Ich hätte auch gerne in so einem Format meine Schüler regelmäßig zu ihren Wünschen und Zielen befragt und mit ihnen und ihren Eltern zusammen daran gearbeitet. Nur, wie wäre es mit Eltern und Kindern gelaufen, bei denen es eine Sprachbarriere gibt? An der Gräfenau-Schule wäre das ja auf jeden Fall ein Problem.
Wir hatten versucht, das aufzufangen mit Kolleginnen und Kollegen, die übersetzen können, aber die auch ansonsten durch einfach Kenntnis der Kultur, durch Verständnis, einen viel vertraulicheren Draht zu den Eltern hatten. Also wenn ich manchmal gehört habe, wie eine meiner Kolleginnen, die auch Arabisch und Türkisch spricht, am Telefon mit den Eltern spricht, da habe ich sofort gemerkt, das ist eine ganz andere Unterhaltung.
Auch das war eine Entwicklung nach 2006. Das Kollegium wurde diverser. Im Brandbrief hatte es noch geheißen, dass es keine einzige Lehrkraft mit Migrationsgeschichte an der Rütli gibt. Es braucht aber nicht nur eine gemeinsame Sprache, um das Verständnis zwischen Eltern, Lehrkräften und Schülern zu verbessern. Schulen fehlt oft auch die notwendige Sensibilität für die unterschiedlichen kulturellen Backgrounds ihrer Schüler. Für Kazar spielt es aber eine zentrale Rolle.
Dass wir uns immer im Unterricht darüber im Klaren sind, wann wir vielleicht unbewusst diskriminieren, indem wir nur Leistungen bestärken, die vielleicht kulturabhängig ist. Und zwar nehmen wir jetzt mal europäische Kultur. Und wenig würdigen, was Kinder aus anderen Kulturen mitbringen.
Im Unterricht kann es nämlich schnell passieren, dass man die verschiedenen Hintergründe der Kinder nicht mitdenkt und ihnen so Erfolgsmomente vorenthält.
Also ein konkretes Beispiel ist, wenn wir jetzt Deutschunterricht haben und von den Kindern beispielsweise im Rahmen eines Quiz Rechtschreibung abfragen, buchstabiert mir das Wort X oder sowas, dann sind Kinder benachteiligt, die aufgrund ihrer Familie da Schwierigkeiten haben. Also kann man zum Beispiel so ein Quiz in die Richtung gestalten, dass Kinder ein Wort in verschiedene Sprachen übersetzen dürfen. Und zwar in alle Sprachen. Und es ist natürlich absolut schön zu sehen, dass dann manche Kinder, die ansonsten eher zurückhaltend sind, plötzlich für ihre Quizgruppe total absahnen können.
Genau solche Momente können eine ganze Schullaufbahn prägen, sagt Kazar. Er findet es deswegen wichtig, dass sich Lehrkräfte auch damit auseinandersetzen, ob sie beim Unterrichten unbewusst jemanden ausschließen.
Wir sind ja auch Teil dieser Bildung und wir können uns davon kaum distanzieren. Und wenn wir dann später Lehrpersonen sind, dann transportieren wir unsere eigenen Erfahrungen mit rein. Selbst wenn wir zum Beispiel auch unter dieser Diskriminierung gelitten haben, wir merken das nicht.
Kazar sagt, ihm selbst ging das auch so. Auch wenn er selbst Migrationsgeschichte hat. Auch er musste sich erstmal über seine Muster bewusst werden.
Also Diskriminierungssensibilität ist für mich ein wichtiger Schlüssel, um Kinder richtig zu fördern, und zwar alle Kinder. Wenn wir nicht diskriminierungssensibel sind, dann merken wir überhaupt gar nicht, dass wir manche Stärken von anderen Kindern unter den Tisch fallen lassen.
Die Rüdli will das Thema Diskriminierungssensibilität deshalb in den kommenden Jahren zum Schwerpunkt machen und Lehrkräfte dafür fortbilden. Dass die Schule solche Themen auf dem Schirm hat und dann auch aktiv daran arbeitet, das liegt auch an der besonderen Art, wie das Kollegium zusammenarbeitet. Und auch hier spielt wieder Autonomie eine wichtige Rolle.
Also zur Autonomie gehört auch, Entscheidungen zu treffen, mit Ressourcen umzugehen.
Mit Ressourcen meint Sascha Wenzel hier die Arbeitszeit der Lehrkräfte. Die besteht an der Rüdli-Grundstufe nämlich nicht nur aus den klassischen Aufgaben.
Wir haben eine Planungsgruppe, das sind Lehrerinnen, Erzieherinnen aus allen Bereichen, die in jeder Woche fast wie eine erweiterte Schulleitung im Grunde Schulorganisation, Unterrichtsentwicklung besprechen.
Alle 1 bis 2 Jahre wird dieser Führungszirkel neu besetzt. Die Lehrkräfte beteiligen sich damit deutlich aktiver an der inneren Entwicklung der Schule, als es das System vorsieht.
Es verstößt nicht gegen Verordnungen, aber es setzt sie jetzt nicht unbedingt in jedem Fall zu 100% um. Das finde ich aber wichtig, weil das sind hier 430 Kinder, 70 Professionelle und eine uferlose Anzahl von Eltern, die da noch mit unterwegs sind. Das ist ein großer Laden und der muss gepflegt werden. Und dafür braucht es Ressourcen und dafür benutzen wir interne Ressourcen.
Der Bildungsrechtler Michael Vrase sagt, die Schule bewegt sich damit in einem Graubereich.
Dieses Modell, was Sie da offensichtlich etabliert haben, das ist so nicht vorgesehen. Und damit ist ein anderes Steuerungsmodell, das, wenn es eben in der Praxis so gemacht wird, nicht übereinstimmt mit den offiziellen Vorgaben der Schulgesetze. Weil die Schulgesetze sehen ein solches Gremium nicht vor.
Was die Schulgesetze eigentlich auch nicht so vorsehen.
Die Kolleginnen und Kollegen, die daran mitwirken, bekommen eine Ermäßigungsstunde dafür.
Das bedeutet, wenn eine Lehrkraft zum Beispiel 2 Stunden in der Woche in der Planungsrunde sitzt, unterrichtet sie 2 Stunden weniger. Das geht natürlich nur, wenn ausreichend Personal da ist, um die Unterrichtsstunden abzudecken. Dazu nochmal der Bildungsrechtler Vrase.
Das ist natürlich toll, wenn eine Schule das leisten kann. Das Dumme ist, dass man sich halt sagt, naja, wir dürfen solche Ermäßigungsstunden nicht generell einführen, zum Beispiel für Mitarbeit in Schulentwicklungsgremien und so weiter, weil wir haben ja schon viel zu wenige Lehrkräfte. Der Effekt davon ist natürlich, dass die Attraktivität des Berufs sinkt.
Angebote wie solche Ermäßigungsstunden machen den Lehrerberuf attraktiver, weil sie auch Wertschätzung für Engagement bedeuten. Lehrkräfte bekommen so außerdem
die Möglichkeit, eben genau diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen und zusammen mit der Schule etwas zu entwickeln.
Auch außerhalb der Planungsrunden hat die aktive Beteiligung an der Schulentwicklung einen hohen Stellenwert.
Wir planen in den Stundenplan Teamzeiten ein. Fachkonferenzen haben hohen Stellenwert und sind auch akzeptiert und übrigens ein Grund, warum Lehrerinnen und Lehrer zu uns kommen wollen. Die sagen, wir wollen nicht immer allein da hängen in unserer Schule, wir wollen in den Austausch gehen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen uns die Zeit dafür nehmen. Sie haben Teambesprechungen, sie haben Fachkonferenzen, es wird gemeinsam an Unterrichtsplänen gearbeitet, an Curricula gearbeitet. Das kostet sie mehr Zeit, steigert aber die Arbeitszufriedenheit.
Das sieht auch Michael Vrase so.
Das zahlt sich aus in der Motivation, geringer Krankenstand, höhere Attraktivität des Berufs. Eigentlich ist das unabdingbar, weil die neuere Generation, die jetzt in dieses Berufsfeld kommt, die wollen nicht diesen 0815-Beamtenjob, sondern die wollen halt auch diese Selbstwirksamkeit-Erfahrung, aber auch eben die Möglichkeit einer guten Work-Life-Balance.
Damit die Work-Life-Balance gelingt, arbeiten an der Rüdli-Grundstufe alle Lehrkräfte in Teilzeit, sagt Sascha Wenzel. Auch das ist ziemlich ungewöhnlich. Und eigentlich etwas, das die Politik angesichts des Lehrermangels vermeiden will.
Aber das ist eben kontraproduktiv, weil es kann eben sein, dass man den Lehrkräftemangel damit noch mehr erhöht, weil dann Lehrer ausbrennen, der Krankenstand sich erhöht und auch weniger das attraktiv finden und dadurch halt weniger neue Lehrkräfte in diesen Beruf reingehen.
Die Rütli hat anders als viele andere Schulen nicht mit dem Lehrermangel zu kämpfen. Deswegen kann sich die Schule Sachen wie die Ermäßigungsstunden oder Teilzeit leisten. Das eine bedingt natürlich das andere. Weil die Arbeitsbedingungen attraktiv sind, sind auch genügend Lehrer da, was die Arbeitsbedingungen wiederum verbessert. Ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir schon, das klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Und ich frage mich, all diese Extras und Sonderwege, die die Rütli geht, sind die vielleicht nur möglich gewesen, weil mit der Öffentlichkeit auch eine fette Geldspritze kam?
Wenn man die Zeitung aufschlägt und über Rütli berichtet wird, wird immer gesagt, das ist das Geld. Nee, es war nicht das Geld. Es ist nicht mehr Geld geflossen. Es ist Geld in Schulbauten geflossen, die nach wie vor nicht fertiggestellt sind. Es gibt keine andere Personalausstattung.
Zur Wahrheit gehört aber auch, der Campus Rütli hat von Anfang an auch von einigen Stiftungsprogrammen profitiert. 1,5 Millionen Euro sind zum Beispiel über 10 Jahre in die Schulentwicklung geflossen. Finanziert durch die Stiftung, über die Wenzel 2006 selbst als Berater an die Schule kam. Dass Menschen wie er damals von außen die Schule auf ihrem Weg unterstützten, auch das war ein Puzzleteil für den heutigen Erfolg. Veränderungsprozesse zu steuern, gehört nämlich eigentlich nicht zur Jobbeschreibung von Schulleitern.
Da hilft mir allerdings das, was ich vorher gemacht habe, wie eine Schule verwaltet wird, wie wir mit den Mitteln, die Autonomie sichern, wirklich umgehen können.
Externe Berater, wie Wenzel damals einer war, bringen einen anderen Blickwinkel mit rein. Sie wissen eher, wo zusätzliches Geld zu holen ist und wie man es sinnvoll einsetzt.
Die Autonomie ist verbunden mit Ressourcen, mit Geldern, über die wir selbst verfügen können. Das ist total wichtig, aber damit umzugehen ist ausgesprochen aufwendig.
Kaum eine Schule ist für diesen Aufwand ausgestattet. Nicht nur im pädagogischen Bereich können Schulen also nicht auf die Herausforderungen von heute reagieren. Auch für die Leitung einer Schule sind zusätzliche Skills notwendig.
Also Change Management, Personalmanagement und im Grunde Ressourcenmanagement. Inzwischen hat sich die Funktion so entwickelt, dass man das können muss.
Auf dem Karriereweg zum Schulleiter sind solche Fähigkeiten aber nicht vorgesehen, sagt auch Michael Frase.
Es gibt da auch ein großes Problem mit der Qualifikation. Das sind ja normale Lehrkräfte, die häufig ja gar nicht mit Leitungsaufgaben, mit Entwicklungsaufgaben, mit Managementaufgaben befasst sind. Ja, und es gibt auch wenig Fortbildung.
Dass es nach 2006 Leute an der Rütli gab, die die Schule umkrempelten, ist also keine Selbstverständlichkeit. Und ohne den medialen Aufschrei wäre der Wandel gar nicht erst in Gang gesetzt worden. Auch Sascha Wenzel sagt, die starke Öffentlichkeit hat überhaupt erst dazu geführt, dass die Schule plötzlich neue Möglichkeiten hatte. Auch die Stiftung, die ihn als Berater an die Rütli schickte, wurde erst durch die Schlagzeilen auf die Schule aufmerksam. Ohne diese Aufmerksamkeit läuft es aber normalerweise anders.
Wir kennen Schulen, die laufen über 10, über 12, über 20 Jahre gerade so. Alle wissen, das sind mindestens keine gut nachgefragten Schulen, die in den Schulleistungsdaten ein Problem haben. Aber es interessiert sich niemand, weil die große Katastrophe ausbleibt.
Auch die Rütli sei vor dem medialen Aufschrei eine Schule gewesen,
die gerade so funktioniert, für die sich deswegen niemand interessiert.
Geknallt hat es erst, als der Brandbrief anonym deutschen Medienhäusern zugespielt wurde. Wird an Schulen also erst dann was in Gang gesetzt, wenn es so richtig brennt und wenn alle davon Wind bekommen? Auch die Direktorin der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen, Barbara Mechtler, hat 2023 die Öffentlichkeit als eine Chance verstanden, die so schnell nicht wiederkommen wird. Man könnte die Geschichte der Rütli-Schule eigentlich wie eine echte Erfolgsgeschichte erzählen, die auch anderen Schulen Hoffnung gibt. Schulen wie der Gräfenau. Eine Geschichte, die zeigt, dass Migration und soziale Benachteiligung einer guten Bildung nicht im Wege stehen müssen. Dass jede Schule es schaffen kann. Und natürlich können sich auch andere Schulen von den Lösungen inspirieren lassen, die die Rütli für sich gefunden hat. Zum Beispiel im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr Autonomie zu wagen. Trotzdem gibt es ein großes Aber. Denn solche Vorzeigeschulen ändern eine Sache leider nicht. Das System, das überhaupt erst zugelassen hat, dass es Schulen so schlecht geht. Die Leuchtturmschulen überstrahlen nur die vielen anderen Schulen, auf deren Probleme noch niemand aufmerksam geworden ist. Sascha Wenzel glaubt, dass hinter diesem Konzept
eine Transferfantasie steht. Also wir brauchen Leuchtturmschulen, von denen können andere Schulen etwas kopieren und dann würden alle Schulen besser werden.
Wenzel sagt, er versteht diesen Gedanken zwar, aber er sagt auch,
ich glaube, dass der nicht funktioniert.
Denn auch die Rütli läuft heute nur so gut, weil man es verstanden hat, das vorhandene System auszudribbeln. Die Schule ist eher ein Beweis, warum das Schulsystem nicht funktioniert, als ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Was es also wirklich braucht, ist ein tiefgreifender Wandel dieses Systems. Und die Politik, die weiß das auch. Wenn es nach der ehemaligen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geht, steht uns der große Wandel auch schon kurz bevor.
Der Handlungsdruck ist groß und wir brauchen jetzt eine bildungspolitische Trendwende. Und sie muss bei den Grundkompetenzen beginnen, da wo die Tür zum Bildungsweg aufgestoßen wird.
Diese bildungspolitische Trendwende heißt Start-Chancen-Programm. Die Politik verspricht uns das bisher größte Bildungsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das soll auch direkt bei der Ludwigshafener Gräfenau-Schule ankommen. Aber es gibt schon jetzt viel Kritik am Programm.
Das Ganze ist ja ein Etikettenschwindel.
Was wirklich dran ist und wie ernst die Politik es mit ihrem Vorhaben meint, darum geht es in der nächsten Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder eure eigene Bildungsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-durchgefallen@swr.de. Host bin ich, Lisa Graf. Autorinnen, Olga Galitzka und Laura Kschikala. Redaktionelle Mitarbeit, Annalena Kahn, Nicoletta Privete, Panja Schollbach, Anna-Lara Weidinger. Regie und dramaturgische Beratung, Leon Hase und Leonard Koppelmann. Projektmanagement, Katja Hudelmeier und Cynthia Walter. Produktion, Georg Barujanis. Distribution, Ramona Längert und Raffaela Rübsamen. Projektleitung, Holger Kortüm.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Euwe Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.